Aus Anfang und Ende Zeitordnung mathematisch festgelegt. Wo? Am Originalchronometer unseres Gottes im Gang von Sonne, Mond und Sterngestirn. Originalchronometer Gottes. Nach diesem Chronometer Gottes, Sonne, Mond und Sterne, hält sich unser Gott, der Gott Israels, im Ablauf des Heilsplans nach Zeiten und Zeitpunkten und Haushaltungen und Zeitaltern und Sekunden, Minuten und Stunden und Tagen und Wochen und Monaten und Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten und Sabbatjahren und Halbjahren und weiß was alles noch. Alles festgelegt am Originalchronometer Gottes, Sonne, Mond und Stern. Nichts zu machen. Man kann nur staunen. Zeit in Bezug auf ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt, auch zeitlich kann man das lesen, aber hier ist die Qualität, der Rang. Er ist der Erstgeborene, ist das ein Rang? Und der Erstgeborene aus den Toten und hat in allen Dingen den Vorrang. Also, das ist der Erste. Der König der König, der Herr der Herren, der Gott der Götter und wie die Dinge alle heißen mögen. Aber ist er auch rangmäßig einmal zum Letzten geworden? Ich bin der Erste, jawohl. Aber auch der Letzte, der Verachtetste, der Geringste. Ich bin der Erste und der Letzte. Römer 3, Vers 10, nur als Beispiel, zum Beispiel. Und das Dritte, ich bin das Aleph, ja, das redet jetzt Hebräisch, das Aleph und das Taf, ist der letzte Buchstabe im Hebräischen. Im Neuen Testament, ich bin das Alpha und das Omega. Also jetzt nimmt das ganz genau. Ich bin der erste Buchstabe im Hebräischen und der letzte Buchstabe. Ich bin der erste Buchstabe im Griechischen und der letzte Buchstabe. Ja. Das ist ganz gewaltig. Aber wir können hier jetzt nicht näher noch stehen bleiben. Nur Kostprobe weiter. Der griechische Name I heißt ja Jota. Ein Jot, sagen wir. Ein Jota besteht aus vier Buchstaben und wenn ich die vier Buchstaben lese als Zahl, steht die Zahl vor uns 1111. Geteilt durch 11 gibt 101. Stimmt's oder habe ich recht? Ich habe es nur Zahlen genannt, aber was da drin liegt an Gottes Offenbarung, an Gottes Weisheit. So. Und nun. Ich muss doch, leider, als ABC-Schütze in göttlicher Rechnungsstunde die Zahlen von 1 bis 10 nochmal kurz repetieren. Schadet nichts. In dieser Schöpfung ist alles, was existiert als Geschöpf, um der Entfremdung gegenüber Gott willen, in jedes Geschöpf in seine Weise, auf seine Weise, ist in dieser Schöpfung von Gott aus gesehen, schöpfungsmäßig, alles sehr gut geschaffen worden. Durch die Trennung, Sünde, Abstand von Gott, ist all das sehr gute Positive geblieben als solches, was es ist, nur mit negativer Ladung. Beispiel, der Löwe aus dem Stamm Juda ist das positiv, jawohl. Der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht eine Verschlinge, ist das auch ein Löwe? Beides sind Löwen, nicht? Aber der eine ist positiv geladen und der andere negativ geladen. Adler, wunderbar, Thron Gottes, ein der Cherubim, Aber Adler, Nebukadnezar von Babel, jetzt haben siebenmal mit Adler verglichen und bis auch mit Satan Adler. Wieder Adler, Adler. Positiv, negativ. Und so haben wir die Zahl 1 vor uns. Göttliche Einheit. Ein Gott, ein Vater, ein Herr, eine Taufe, ein Geist, ein Mittler und so weiter. Ein Volk, eine Herde, ein Hirte. Und das tragische Negative bleibt mit 1 und 1 vor uns, aber heißt jetzt Einsamkeit. Einsamkeit. Ist das tragisch? Hat Gott es ausgehalten, einsam leben zu müssen? Warum kommt denn als zweiter Ben, ein Sohn in sich? Einsamkeit, volle Einsamkeit, Verlassenheit. Ich darf jetzt nicht auf die Dekaden noch zu springen kommen. 1 mal 10 ist 10, einheitliche Hülle, erste Stufe von irgendetwas, erste Erfüllung von irgendetwas. Zahl 2, göttliche Gemeinschaft. Denken wir schön, Abraham und Isaac nach Moria und gingen die zwei miteinander. Ja, diesen Opfergang. Ein Paar, göttliche Gemeinschaft, doppelte Fruchtbarkeit, Symmetrie, eine wunderbare Zweierordnung bei Mensch und Tier und Pflanzen in der ganzen Schöpfung, auch in der Kleinwelt der Atome, aber zwei furchtbar, negativ. Zwietracht, Entzweiung. Da geht dann weiter in Scheidung und Feindschaft und Hass und weiß was alles. 3, göttliche Vollkommenheit. Der Vater, Sohn, Heiliger Geist, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. 3 sind Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und das Zeugnis der 3 ist einstimmig. Gott ist Geist, die ganze Schöpfung aus Wasser. Und nur auf der Erde haben wir einen Adam, das heißt der Erste im Blut. Dam heißt Blut und A ist der erste Buchstabe. Blut. Der Geist, das Wasser und das Blut. 3 Zeugen Gottes, gewaltiger Natur, und ihr Zeugnis ist einstimmig. Der gute Wille Gottes, der wohlgefällige Wille Gottes, der vollkommene Wille Gottes. 3 gewaltige Stufen. Negativ von 3. Haben zuerst gehört, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Satan wird genannt der Vater der Lüge. Euer Vater ist nicht Abraham, sagt Jesus den Juden, sondern der Teufel ist euer Vater. Von dem seid ihr inspiriert. Und dann gibt es einen Sohn des Verderbens. Sohn, negativ. Und dann gibt es den unreinen Geist. Das ist die Dreiheit Satan, ganz negativ geladen. Und die 3 Namen, der Drache, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Der falsche Prophet wird ja auch als Tier aus der Erde dann noch bezeichnet. Also diese wiedergöttliche Dreierordnung, die Zahl 4, die Zahl der göttlichen Weltordnung, des Weltalls, des Kosmos, göttliche Weltherrschaft, dargestellt durch die 4 Cherubim am Thron Gottes, repräsentieren, Cherub heißt wie die vielen, sind die Repräsentanten am Thron Gottes für die ganze Schöpfung. Der Mensch, das Haupt der Schöpfung, nach göttlichem Endprogramm, dann Stier, Haupt der Haustiere, Löwe, Haupt der wilden Tiere und Adler, dann der Geflügelte. 4, die 4 Winde, die 4 Evangelisten, die 4 Evangelien. Dann haben wir natürlich negativ gar nicht schwer zu suchen, die 4 Weltreiche, Daniel 7 und Daniel 2 und die 4 Namen Satans, Drache, Schlange, Teufel, Satan. Dann kommen 5. 5 ist ja der 10. von 50. 50 Hall- und Jubeljahr. Zahl der letzten Vollendung Gottes, die ganze Schöpfung in Herrlichkeit. Dann ist Zahl Anbruch der Gnade bis zur Vollendung. 50 ist dann Vollendung durch Gnade, Halljahr, Pfingsten. Und weil negativ, warum muss es Gnade geben? Damit Sünden vergeben werden können. Sehr einfach. 5 negativ geladen ist die Hinfälligkeit und die Sterblichkeit und die Bedürftigkeit. Aufgewogen, mehr als aufgewogen durch die Gnade Gottes. Dass die Zahl 6 wird meistens wiedergegeben, dass die Zahl des Menschen, ja, Gott schuf den Menschen am 6. Tage, aber ich sehe noch treffender, so beginnt es ja mit Gott, göttliche Arbeit und Mühe von Seiten Gottes selbst, die 6 Schöpfungs- oder Wiederherstellungstage. Und erst am 7. Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Zahl 6, göttliche Arbeit und Mühe. Negativ geladen, Arbeit unter Fluch und Schweiß, auch 6 Tage nach dem Fall. Die 6. Stunde ist immer eine tragische Stunde im Leben Jesu. Und wenn wir bei der Zahl 6 sind, dann dürfen wir natürlich welche Zahl nicht unter den Tisch fallen lassen. 666. 666. Das Wunderbare ist, dass diese Zahl nur 2-mal vorkommt im ganzen Wort der Wahrheit. Einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Im Neuen Testament wissen wir. Da heißt es, die Zahl seines Namens, nämlich des Antichristen, ist 666. Also, die Zahl seines Namens, haben wir es jetzt. Ne? Da ist also ein Name, das ist ein Wort. Ne? Name. Und dieser Name, dieses Wort, ist gleichzeitig eine Zahl. Ne? Das haben wir, 666. Und jetzt braucht es da besondere Weisheit und ein geistliches Verständnis, um aufgrund dieser Gleichung, die Zahl seines Namens ist 666, dahinter zu kommen, wer das ist nun. Der lebt nämlich heute schon. Ich hoffe, dass der Herr noch jemand von uns diese Weisheit und dieses Verständnis schenkt, wenn es soweit ist. Wenn es nötig ist, dann schenkt er es natürlich. Weiß man genau, der ist es und kein anderer. Vorläufer vom Antichristen haben auch schon so ungefähr mit 666 schon zu tun gehabt, aber es gibt ja viele Antichristen, aber der Antichrist ist dann da ganz maximal. Jetzt, das ist ganz negativ, diese 666, maximal. Und jetzt im Alten Testament, maximal positiv, tatsächlich, für göttliche Arbeit und Mühe hatte Salomo ein jährliches Einkommen von 666 Talent reinen Goldes. Ihr müsst euch mal diesen Haufen Gold vorstellen. Der goldene Leuchter mit dem Cherubim und dem Sühnedeckel, der Sühnedeckel mit dem Cherubim, der goldene Leuchter war auch aus Gold, aus einem Talent reinen Goldes. Und die Bundeslade, Deckel, Sühnedeckel mit dem Cherubim der Herrlichkeit, aus einem Talent reinen Goldes, herausgetriebene Arbeit. Das war ein Künstler. Ne? Also, und für die Mühewaltung Salomos für das Haus seines Gottes hatte er ein jährliches Einkommen von 666 Talenten reinen Goldes. Ist natürlich, wenn der Antichrist ja der Christus sein will, nicht? Antichrist heißt, der stellt sich an Stelle von Christus und sagt, der vor 2000 Jahren, der hat es gut gemeint, aber nichts fertig gebracht. Ich bin der Christus. Ja? Komm, geht gar nicht mehr lang, hat steht er da und hat die Beweise gebracht, dass er ein Friedensreichen aufgerichtet hat und Israel gesegnet ist und weiß was alles. Sie haben ihr Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet und ein Reichtum, ein Überfluss wird da sein. Ja. Also, Salomo, der ist Vordarsteller für Christus, für das Herrlichkeitsfriedensreich. Salomo. Jesu Christus, tausendjährigen Reiches. Und wenn der Antichrist Christus sein will, dann muss er ja alle diese Vorbilder im Alten Testament präsentieren. Das ist jetzt erfüllt. Bitte. Den einzigen Gott unter den Göttern, den er noch als solchen ehrt, ist der Gott der Festungen. Und den ehrt er mit Gold, Silber und edlen Steinen. Merken wir etwas? Merken wir etwas? Wir sollen auf was achten? Wenn wir den Grund, den Gott gelegt hat auf Golgatha, als unseren Grund kennen, dann sollen wir darauf bauen, nicht Heuschrau stoppeln, sondern Gold, Silber, edle Steine. Also der verschenkt Gold, Silber, edle Steine. Also das muss ja der Christus sein, ist ja klar. Ne? Und in Babel, was jetzt dann kommt, in wenigen Jahren sehe ich, der Ebene Sinjar, drittes Babel, Finanzzentrale der ganzen Menschheit unter den Antichristen, Weltmetropole Satans im Antichristen, das dritte Babel. Im Augenblick, wo Gott in einer Stunde diese satanische Herrlichkeit zerstört, das dritte Babel, lesen wir an erster Stelle, da jammern die ganzen Kaufleute der Erde, wer kauft nun unser Gold, unser Silber und unsere Edelsteine, die in Babel alle im Überfluss vorhanden waren. Aber sind da an der Zahl 6 stehen geblieben. 666, die wunderbare Zahl 7 steht für uns. Die Zahl der geistlichen Vollkommenheit. Zahl des Heiligen Geistes am goldenen Leuchter. Geistliche Vollkommenheit, die ganze Schöpfung und der ganze Zeitplan Jesu Christi, der Äonen, Sekunden, Minuten, Stunden und so weiter, ist alles in Siebner Einheiten geordnet. Siebte Stunde, siebter Tag, Sabbat. Siebenmal sieben Tage, sieben Wochen, Fest der Sabbate. Siebter Monat, die drei großen Schlussfeste. Siebtes Jahr, ein Sabbatjahr. Siebenmal sieben Jahre, ein Halbjahr. Sieben Halbjahr, eine Halbjahrwoche und die nächste Einheit sind 1000 Jahre und das nur wieder vor Gott wie ein Tag, jetzt können wir wieder von vorn anfangen. 7000 Jahre sind eine Gotteswoche mit je einem abschließenden 1000-jährigen Reich und das ist erst eine Woche, da kommt die Monate, da kommt die Jahre und dann kommt die Sabbatjahre, da kommen die Halbjahre. Also es darf uns ruhig ein wenig schwindlig werden, nicht? Tut uns ganz gut. Unser Chefmathematiker, dem wird es nie schwindeln. Alles ganz genau. Deck, 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 deck. Fest. Sitzt alles ganz genau. 7. In der ganzen Schöpfung. Kennen wir ein Wort von 7 bösen Geistern? Ist das negativ geladen? Kennen wir ein Tier mit 7 Häuptern? Auch negativ geladen. Aha. Dann kommt 8, die Zahl aller Neuanfänge in der Schöpfung und im Ablauf der Heilsgeschichte Gottes. Ja, wenn Gott alles in 7 Ordnungen eingeteilt hat, ne, immer größer, immer herrlicher, dann ist das nächste, die nächste Einheit immer ein 8. Ne. Das ist wieder der Anfang einer weiteren 7, eines weiteren Akkordreihe. Ne. Der 7 Töne, der 7 Farben und so weiter. 8 Neuanfang, 8 Jahrtausend, immer die 7er Rhythmen und dann 8er. Und das haben wir negativ. Gibt es da auch einen 8? Negativ. Na ja. Satan selbst ist der 8. bei dem Tier mit 7 Häutern, die er beherrscht. So. Er ist ein 8er, ist der Satan selbst. Und die 7 Häupter sind seine 7 Ministerien, während seinem antichristlichen Reich darunter. Und die 10 Hörner sind die 10 Militärstreitmächte, die ihm zur Verfügung stehen. Also sind wir schon bei 10, aber das lassen wir. Erinnert mich bitte, dass ich ja zu 666, Alan, wir sind jetzt ja bei 8 angekommen. 666 haben wir etwas näher angesehen, und wenn wir 888 etwas näher ansehen, er weiß Bescheid. 8, Neuanfang, 80, Fülle von Neuanfang, 888, vollkommener Fülle von Neuanfang. So wie die Zahl des Antichristen 666 ist, ist die Zahl des Namens Jesu, des Christus, 888, ganz genau. Jesus, griechisch Jesus. Jetzt die Buchstaben als Zahlen gelesen, dann lesen wir 888. Ist Jesus Christus der vollkommene Neuanfang in jeder Art? Ne? Wenn 888 Jesus heißt und 666 heißt Satan oder Antichrist, was liegt denn da mathematisch dazwischen? 222. Stimmt's oder habe ich recht? Zwischen 666 und 888 liegt die Zahl 222. Die Zahl 22 sehen wir heute Abend noch etwas näher an und die Zahl 222. Das heißt, die Zahl 222 bedeutet nichts Geringeres als die Zahl der Hochspannung zwischen Christus und dem Satan. Ist da eine Spannung? 222. Eigenartig. Irgendwie da ins Leben zu blicken, ne? Augen aufmachen. Stimmt. 222. Für mich ganz praktisch. Wenn ich im Auto unterwegs bin, kommt es gar nicht selten vor, dass mir ein anderer vorfährt und der hat entweder die Zahl 222,00 oder 2222 und sage ich, natürlich, jetzt pass auf. Ne? Jetzt pass auf. Ne? Bin ich dann abergläubig? Nein, dann bin ich so dumm und glaube auch da allem, was geschrieben steht. Darf man so dumm sein? Ja, hat Gott die größte Freude an so dummen Leuten. Also, wir sind aber 9, die Zahl der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede. Und dann nochmal 3, dann nochmal 3, 9. Negativ ist die Zahl 9, das Sterben, um Frucht zu bringen. Von Gott, von Christus. Um die 9. Stunde schreit Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Neigt er sein Haupt und gibt den Geist auf. Die 9. Stunde. Für uns, Paulus, ich sterbe täglich. Ich will dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet werden, um möglichst viel Frucht bringen zu können. Jetzt sind wir schon bei 10. Jetzt können wir wieder bei 1 anfangen. Erste Fülle in einer Einheit. 100 ist die Zahl vollkommener Fruchtbarkeit. Und bei Salomo geht alles in die 1000. Unter 1000 Opfertieren fängt er gar nicht an. Die 1000 sind dein, Salomo, steht geschrieben. Na, warum? Weil er Christus darstellt in seiner Reichsherrlichkeit, in der Fülle. Und zwar 1000. Noch einmal, Allerheiligstes bei Mose in der Stiftshütte, 10 Ellen, also Länge 10, Grundfläche 100, 10 mal 10, Inhalt 10 mal 10 mal 10, 1000. Salomo, die tausend sind dein, der Christus. Da ist er zu Hause. Dann haben wir gesehen, es kommt, machen wir einen Sprung von 10 zu 12. Warum? Die 11 lassen wir mal schnell liegen. 12 ist die Zahl der göttlichen Reichsverwaltung. Warum hat Israel, denn das Reich verheißen ist 12 Stämme, 12 Söhne, mal 12 Tore im neuen Jerusalem, 12 Grundlagen. Zahl 12. Und zwar, was ist denn 12? Jetzt können wir anfangen zu rechnen. Das ist doch 3 mal 4, stimmt's? Was ist 3? Göttliche Vollkommenheiten. Was ist 4? Die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung in göttlicher Reichsverwaltung vollkommen. Was ist 12 aber auch noch? 2 mal 6. Stimmt's? 2 mal 6. Die ganze Arbeit Gottes. Doppelte. Wie Gessler den Arbeitern an seiner Zwingherrenburg gesagt hat, heißt das, ihr arbeitet gleich das Doppelte, nicht? Ja, da kennt Gott auch. Wie hieß der erste Sohn des Josef? Manasse. Er lässt mich alles Unglück vergessen. So glücklich bin ich. Aber sofort sagt er, mit einem bin ich nicht zufrieden. Gott füge noch einen hinzu und der heißt Ephraim. Ephraim, das heißt doppelte Fruchtbarkeit. Um die Symmetrie herzustellen. Das ist immer doppelte Fruchtbarkeit. Symmetrie. 12, vollkommene Reichsordnung. Was ist denn 11? Ich sage so, 11 ist eingeklemmt zwischen die Zahl der Fülle und der Vollendung, 10, 100.000, so, und vollkommene Reichsverwaltung. Habe gesagt, wenn ich auf dem Klavier einen Ton überspringe und die 2 anschlage, dann gibt es ein ziemlich guten Ton, Doppelton. Wenn ich aber 2 Töne nebeneinander anschlage, dann hat unser Ältester als Buch so gemacht. So. Dissonanz. 11 ist die Grundzahl der Leiden. Und wie viel gibt 2 mal 11? 2 mal 11, 22 ist die Grundzahl der Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist ganz gewaltig. Stimmt es zum Beispiel bei Zahl 22? Ist das der Leidenszahl? Psalm 44, 66, wie geht es weiter? 88, 110, Eigenart. Wir sind bei 22, bei 11, bei 222. Bleiben wir hier mal bei 11 stehen. Im Neuen Testament kommt das Wort Tränen 11-mal vor und das Wort Weinen 11-mal. Tränen, Weinen, also wie viel Mal? 22. Sind nicht nur die Haare unseres Hauptes alle gezählt, sind auch die Tränen gezählt? Und so sind die Maße der Leiden von Gott jedem Einzelnen zugeteilt, ganz genau gezählt. Ausgerechnet das Buch der Klagelieder hat das zu tun mit Leiden. Welche Frage? Klagelieder. Hat der Heilige Geist aufgebaut auf die Rechnung, einfache Rechnung, 7 mal 22. Was ist 22? Doppelte Leiden, Gemeinschaft seiner Leiden. Und 7? Und 7? Geistliche Vollkommenheit. Könnt ihr das übereinstimmen? Wie viel gibt denn 7 mal 22? Darf ich das uns mir noch zumuten heute Abend? 144. Ganz schnell. Wie habe ich bedauert, dass der Herr Jesus nur 153 Fische gefangen hat und nicht 154? Warum? Ah ja. 154 heißt Abschluss der Leiden. 7 mal 22. Anbruch der Herrlichkeit. Ja. Bitte, Beispiel. Offenbarung 1. Erscheint Jesus in seiner Herrlichkeit. Die Leiden hat er hinter sich. Nicht? So. Was ist um ihn zu sehen? 7 goldene Leuchter. Schauen wir mal die Zahl 7. Ne? 7 goldene Leuchter. Wie viele Kelche sind an einem goldenen Leuchter? Ist jetzt nicht schwer, wenn wir bei der Zahl 2. Kelche sind an einem goldenen Leuchter. Ist jetzt nicht schwer, wenn wir bei der Zahl 22 sind. 22. An 7 goldenen Leuchtern sind also wie viele Kelche? 154. Was ist denn der Kelch? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, was ist denn das? Der Kelch der Leiden, die er getrunken hat bis zur Neige. Das ist 22. 7 mal 22. Also, jetzt sind 7 mal 22 Kelche an 7 goldenen Leuchtern rings um ihn her. Das heißt Abschluss der Leiden und Beginn der Herrlichkeit. Und zwar sind in den Kelchen drin schon die aufbrechenden Blumen. Ja, nach der Beschreibung des goldenen Leuchtens. Das sind also nicht nur, dass die uns jetzt zugeteilten Leidenswege nicht verglichen werden können mit der zukünftigen Herrlichkeit, die Paulus schreibt. Das ist klar. Sondern das heißt, in den uns zugeteilten Leiden ist die uns von Gott zugedachte Herrlichkeit mittendrin schon. Mittendrin. Und wenn wir die Leiden abknöpfen wollen, nicht, was machen wir dann? Dann geht die Blume der Herrlichkeit nicht mehr auf. Nicht? So. Nicht zu machen. So schön ist es. Also, und jetzt hat das Buch der Klagelieder genau 7 mal 22 Verse. Und das erste Kapitel im Klagelied hat 22 Verse. Das hebräische Alphabet hat nämlich 22 Buchstaben. Der erste Vers beginnt mit A, der zweite Vers mit B und der 22. Vers mit dem letzten Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also, erstes Kapitel, 22 Verse. Zweites Kapitel, 22 Verse. Mittleres Kapitel von 5 Kapiteln, 3 mal 22 Verse gibt 66 Verse. Viertes Kapitel, 22 Verse. 5. Kapitel, 22 Verse, gibt im Ganzen 7 mal 22 Verse. Ist das dann Klagelied auch vorbei? Stimmt. Haben wir auch noch Klagelieder zu singen? Dürfen wir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn der Herr Jesus das hinausgeschrien hat, dann darf er es auch unser einer, wenn er nicht mehr anders kann. Aber jetzt noch schnell nur einige Beispiele. Ja. 22. Psalm 22. Wir sehen das nächste Mal das näher an. Also Psalm 22, Leidenspsalm. Auch die anderen, 44, 66. 22 Kelche am goldenen Leuchter. 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Wer ist der 22. Mensch von Adam an? Einen armen Menschen, den Gott gezüchtigt hat wie noch keinen Menschen. Der 22. von Adam, dürfen wir überhaupt so wagen? Hat das einen Sinn? Ja, weil geschrieben steht, Henoch, ist das eine Figur? War der 7. nach Adam? Also dürfen wir auch fragen, wer ist der 22.? Jakob habe ich geliebt. Was heißt das? Den sucht er immer sofort heim mit Züchtigung, steht geschrieben. Jakob ist der 22. Ja. Jakob, der 22. Mit wie vielen Seelen zog denn Jakob von Kanaan hinab nach Ägypten in den Schmelztiegel Ägypten? Wie viel? Aha. Also, Jakob zog mit 66 Seelen nach Ägypten hinab. Aber alle Seelen, die in Ägypten waren, vom Hause Jakob waren 70. Ja, wer weiß sich jetzt zu helfen? Ah ja, Josef war schon da, nicht? Und Ephraim und Manasse gehören auch dazu. Also, nun, mit 66 Seelen. Was? Mittleres Kapitel, Klagelied, 66 Verse. 3x22. 3x22 Seelen in den Schmelztiegel Ägypten. In Jesaja 25 wird eine 22-fache Gerichtsordnung Gottes bezeugt in Bezug beginnend am Hause Gottes. Jerusalem. Und der letzte, der dran kommt, ist der König von Babel, der König von Sheshak, der 22. Im letzten Kapitel des Büchleins Sprüche, das wunderbare hohe Lied der tüchtigen Hausfrau, 22 Verse. Jetzt. Wiedersehen. Ja, das sieht auch gerade so wie. Wie viele Bücher besitzt denn unsere ganze Bibel? Wir sind jetzt an 3x22, 66. Was heißt das? Das heißt, bis die ganze Schrift Gottes geboren war, hat das Gott Mühsal gekostet. Geburtswehen, Schmerzen. 66 Bücher. Bitte kannst du erzählen. Nicht Kapitel, Bücher. 66. Klagelieder haben wir erwähnt, die 154 Kelche auch. Und versteht ihr mich, Herr Jesus, warum haben die Jünger bloß 153 Fische gefangen? Was heißt denn das? Fischer. Lebewesen, was ist Meer und Fische? Gleich wie Jona, 3 Tage braucht des Fisches als des Menschen im Herzen der Erde, im Totenreich. Die ziehen die Menschen aus dem Meer der Nationen auf den Boden der Verheißung. Stimmt's? Aufs Land. Die Fischer. Aber die armen Fische kommen dabei um. Stimmt's auch? Ist Christus gestorben? Sind wir mitgekreuzigt worden, mitgestorben, mitbegraben? Bitte. Ja, die haben also nur 153 große Fische gefangen. Jakob, du weißt es schon, Jakob, ist ja immer noch dein Vater. Daniel? Ja, jetzt bitte, wenn uns je einer fehlt, dann immer noch beim Herrn Jesus nachsehen. Der Fehlende ist schon da. Ich lese weiter. Und da stand Jesus am Ufer und im Kohlenfeuer und darauf brät Fisch. Ein Fisch. Ein Saal. So. Also wie viel waren es im Ganzen? 154. Ich schließe mit der großen, feinen Sache. Als Salomo den Tempel Gottes baute, hatte er so und so viele Fremdlinge, alles Fremdlinge, als Bauarbeiter, angestellt. So und so viele Lastträger und so viele Steinhauer und so viele Oberaufseher und Oberaufseher, also eine wunderbare Ordnung. Total 153.600. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Salomo, warum hast du doch nicht gerade 154.000? Ne? Bloß 153.600, Salomo. Ne? Bei dir, Salomo, ist doch alles um die 1000. 154 ist normal, 153.600.
Wie viel fehlen bis 400? Ja, anstatt lang Trübsal zu blasen, habe ich den Herrn gefragt, wo sind denn die? Ha, guck nach mal selber. Bei wem? Guck nach mal beim Vater von David. Von Salomo. Ja, wie heißt er? David. Gehen wir zu David auf der Flucht von Saul. Zuflucht in der Höhle Adulam. Und da kam das ganze Vaterhaus, ne, das Kies zu ihm. Jeder, der einen Gläubiger hatte, großartig, da ist David Zuflucht gefunden. Jeder, der erbitterten Gemütes war, also was hat der David für eine Gesellschaft von Lumpengesindeln da bekommen? Ne, dann noch in der Höhle Adulam. Ne, und aller Männer waren 400. Also, was wir beim Sohn vermissen, suchen wir beim Vater. Ne? Die sind als Erstlinge ja zuerst da, ne? Die vermissen. Und der Fisch war auch zuerst genießbar gemacht und die anderen kommen erst dran. Also heute Abend mal genug von göttlicher Mathematik, dass wir sehen können, also wir können irgendwo wieder mal anfangen beim Bibellesen. So, dann danken wir noch. Wir haben heute Abend nun den dritten Teil unseres Gesamtthemas Realität der Bibel als Gottes Wort oder Einmaligkeit unserer Bibel. Im ersten Teil haben wir gesehen, die 10 Punkte. Unsere Bibel ist das einzige Buch, das unverändert seit 4 bis 5 Jahrtausenden vorhanden ist und in fast allen Sprachen der Erde vorliegt. Zweitens, jahrtausendalte Prophezeiungen liegen vor, die sich bis heute in realistischer Weise erfüllten und heute maximale Aktualität erhalten haben. Genau nach dem Zeugnis der Schrift, alles ist gezielt auf diese Jahrzehnte, in der wir leben, nämlich am Ende der Tage wird es geschehen, zur Zeit des Endes dieses Zeitalters und so weiter. Drittens, das Buch mit einzigem sachlichen, vernünftigen Schöpfungsbericht in der ganzen Weltliteratur. Viertens, das einzige Buch, dessen Inhalt auch von gebildetsten Fachleuten nicht ohne weiteres verstanden werden kann. Haben wir etwas näher angesehen. Das einzige Buch. Fünftens, das einzige Buch, das einen wunderbaren, umfassenden, feststehenden Gesamtplan für die ganze Schöpfung enthält. Und zwar in einer Genauigkeit, in mathematischer Präzision vorliegt. Sechstens, das einzige Buch, das sich 1,5 Jahrtausende Zeit ließ, um vollendet zu werden, und zwar durch die unterschiedlichsten Schreiber. Und doch bildet das Ganze einen einzigen Guss, eine Vollkommenheit. Siebtens, einziges Buch mit außerzeitlichen, außergeschöpflichen Angaben, nicht nur über überirdische Dinge, das kennt die Welt auch, oder Geheimnisse einer unsichtbaren Welt, nein, vorzeitlich und nachzeitlich, vorweltlich und nachweltlichen Angaben und außergeschöpflichen Angaben, außerhalb der Schöpfung liegende Dinge. Achtens, das einzige Buch mit Antworten auf alle Fragen und Lösung sämtlicher Probleme. Neuntens, einziges Buch seit Jahrtausenden umstritten, weil zu letzten Entscheidungen auffordernd, Tod und Leben, Schuld und Sühne, Gericht und Liebe ungeheure Ansprüche stellt, um dann in Güte, Barmherzigkeit und Liebe allen alles zu schenken. Zehntens, einziges Buch, wo die Liebe und Barmherzigkeit als das ewige Wesen des einzigen wahrhaftigen Gottes bezeugt wird, weshalb für die ganze Schöpfung eine herrlichste Erlösung garantiert ist. Erlösung und Vollendung garantiert ist. Das waren die 10 Punkte vom ersten Teil. Im zweiten Teil haben wir den Charakter unserer Bibel als Gotteswort in seiner mathematischen Präzision kennengelernt, weil Logos im Griechischen meistens mit Wort übersetzt, richtig, aber unbekannt weithin, dass der gleiche griechische Ausdruck Logos Rechnung, genauso Rechnung bedeutet. Also, Gottes Wort ist gleichzeitig die Rechnung Gottes, und zwar vom Kostenvoranschlag über alle Baujournale, Tagebücher, die geführt werden. Und zuletzt kommt dann noch die Abrechnung, das heißt die Gerichte. Ganz genau. Und zum Glück hat sich Gott als einziger, der einen Kostenvoranschlag ganz genau aufgesetzt hat, schriftlich, der einzige, der bei der Abrechnung sagen kann, genau nach Kostenvoranschlag ist alles erfüllt. Fehlt auch nicht ein Heller, nicht einmal der Adolf Heller. In dieser Rechnung geht alles auf, und der bilanzfähige Buchhalter Gottes, der heißt Paulus, der ehemalige Saul von Tarsus. Der hat die Gewinn- und Verlustrechnung Gottes zu Ende geführt, in Christo Jesu. Und da dürften wir beachten, dass unser Gott eben als Rechenkünstler gleichzeitig ein eigenartiger Kaufmann ist, nämlich, dass er Sünde nicht zurechnet, nach Römer 4, Vers 8. Zweitens, rechnet er allen ihre Übertretungen nicht zu, nach einer Stelle in 2. Korinther 5, 19. Und drittens, 1. Korinther 13, weil er die Liebe ist, rechnet er selber, auch wieder als Einziger, das Böse gar nicht zu. Was rechnet er zu? Wer weiß noch was von? Seine eigene Gerechtigkeit. Rechnet er denen zu, die zu ihm kommen, wie sie sind. Und seinen ganzen Reichtum, den schenkt er. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, dann lässt er seine Rechnung mit den Dingen belasten, welche andere anderen schuldig sind. Wenn er dir, dein rausgelaufener Sklave, dir etwas schuldig ist, bitte, Philemon, dann rechne es mir zu. Ich will bezahlen. Vergiss aber nicht, mein Lieber, dass du dich selbst mir schuldig bist. Also, so sollte man schreiben können. In Liebe. So haben wir einen wunderbaren Gott. Dann kauft er das, was ihm schon längst gehört, zu einem übersetzten Preis. Er kauft er seine ganze Schöpfung. Und gibt das Liebste, was er hat, die Seele seines Heiligen als Lösegeld in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes inne hatte. Er rechtfertigt den Gottlosen, was dem Gesetz ein Gräuel ist. Römer 4, Vers 5. Ah ja, das ist nur möglich. Das Gesetz sagt, beide Dinge sind vor dem Herrn ein Gräuel. Wenn ein Gerechter verdammt wird und wenn ein Gesetzloser gerechtfertigt wird. Das ist ja klar. Ne? Was macht jetzt die Weisheit Gottes? Sich genau an die Gesetzesbestimmungen halten. Der einzig Gerechte in der ganzen Schöpfung, der Sohn Gottes, ist freiwillig aus Liebe bereit, alle Gesetzlosigkeiten und Sünden der Welt auf sich zu konzentrieren, wie winkelried die Speere der Feinde, damit alle anderen frei sind. Und weil der einzig Gerechte für alle Ungerechten und Gesetzlosen gestorben ist, ist die Rechtslage die, dass jetzt Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit vollkommen begnadigen, rechtfertigen und retten kann, wie wen er will. Wir haben gesehen, dass jeder Buchstabe nur in den beiden biblischen Ursprachen, Hebräisch und Griechisch, ist jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl. Jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl. Somit ist ganz klar, dass wir die ganze Bibel von vorn bis hinten jetzt einmal lesen könnten als Rechnung, als Rechnung. Anstatt Buchstaben lesen, lesen wir Zahlen. Hochinteressant, großartig. Großartig. Ja, wir dürfen gar nicht anfangen jetzt. Nur beachten noch einmal, dass der kleinste hebräische Buchstabe, den Jesus herausgreift und sagt, nicht der kleinste hebräische Buchstabe, nämlich das I, Jah, wird fallen, noch ein Pünktchen daneben im Text vom Gesetz, bevor nicht alles, was der Geist Gottes da hinein verborgen hat, an Gottes Weisheit und Wahrheit erfüllt ist. Erfüllt ist. Ihn, haben wir gesehen, hat ein Name, Jad, das heißt Hand. Und Gott sagt, hat nicht meine Hand dies alles geschaffen. Hand, ihn, kleinster Buchstabe. Und wenn noch ein Pünktchen dabei ist, dann sind es zwei Hände. Dann ist verdoppelt. Das alles meiner Hände Werk. I mit dem Pünktchen. So. I ist gleichzeitig als Zahl jetzt die Zahl 10. Hand, Hände, 10 Finger. Die Zahl 10, I. Und jetzt kommt das Schönste für uns. Der Buchstabe I allein ist besitzanzeigendes Fürwort. Haben wir das mal gehabt in der Grammatik in der Schule. Ne? Besitzanzeigendes Fürwort. Also, El heißt Gott. Ja. Viele denken, es wird wahrscheinlich schon einen Gott, einen Gott geben. Aber nur, wenn einer schreiben kann, El I, dann heißt das mein Gott oder Gott mein. El I. El I, El I, Lama Sabachthan I. Warum hast du mich verlassen? Also, die typischen Bezeichnungen für die Egoisten, nicht? Ich, meiner, mir, mich und so weiter. Nur I, 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 I. Ja, sehr einfach. Und mein Gott oder mein Haus oder mein Besitz und so weiter. Haben wir auch beachtet. Genau, wenn Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende, da haben wir die Zeitbegriffe vor uns, Anfang und Ende der Schöpfung. Ich bin der Erste und bin der Letzte, da haben wir den Rang vor uns, Jesu Christi. Ich bin das Alpha und das Omega, jetzt geht es wieder in die Buchstaben sogar. Ich bin der erste Buchstabe und bin der letzte Buchstabe. Also wenn ich einen Maßstab habe und habe beide Enden in meiner Hand, dann sind alles andere auch in meiner Hand. Ne? So, ist klar. Und die Schrift eben als Buchstaben, als Zahlen gelesen, ist die Schrift die Rechnung Gottes. Das als Repetition, es kommt unsere dritte, und noch eine kleine Repetition. Deshalb lese ich die Dinge nur ab. Das einmal eins, ja, das einmal eins im Worte Gottes, geistlicherweise die Zahl eins, göttliche Einheit, ein Gott und Vater, ein Mittler, ein Geist, eine Herde, ein Volk und so weiter. Positiv ist das eine. Und Alles in dieser Schöpfung ist positiv aus der Hand Gottes hervorgegangen. Durch den Fall Satan und dann des Menschen ist alles geblieben, was es ist, nur negativ geladen. Schnell, Löwe aus dem Stamm Juda, positiv, brüllender Löwe, der umhergeht, beides Löwe. Adler am Throne Gottes, Cherub bei den Cherubim, positiv. Adler, Nebuchadnezzar, Satan, negativ. Und jetzt Einheit, eins, göttliche Einheit, ein Gott, ein Vater und negativ, Einsamkeit. So wieder ein. Einsamkeit. Zwei göttliche Gemeinschaft und gleichzeitig wieder negativ, Zwietracht, Entzweiung, liegt alles drin. Drei, göttliche Vollkommenheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Satan macht es genau nach. Er ist der Vater der Lüge, Sohn des Verderbens und der Geist der Unreinigkeit. Oder der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Das ist die satanische negative Ladung von drei. Vier, die göttliche Weltordnung des Kosmos, die Weltherrschaft, die vier Cherubim, die vier Evangelien, die vier die vier Evangelien und dann die vier Weltreiche der vier Tiere, wieder die negative Ladung. Fünf ist ja, das Angeld für die Gnade der Vollendung. Gnade als Anbruch zur Vollendung, negativ, entsprechend die Bedürftigkeit und Hilflosigkeit. Sechs, göttliche Arbeit und Mühe, die belohnt wird. Das ist sechs. Sechs Tage sollst du arbeiten. Das wäre in Ordnung, wie Gott sechs Tage gearbeitet hat. In Ordnung, wenn es göttlicherweise geschieht. Aber nach dem Fall war es alles negativ dann. Und so wird aus sechs dann 666 und 666. Positiv haben wir die Zahl 666 bei Salomo. Für seine Riesenarbeit, Mühewaltung beim Bau des Tempels Gottes, für sein Friedensreich, hatte er ein jährliches Einkommen von 666 Talenten reinen Goldes. Stellt euch mal sowas vor. Der goldene Leuchter zum Beispiel, ungefähr so groß da, war aus einem Talent. Jetzt 666 pro Jahr. Lohn für Arbeit, Bemühungen Gottes. Sieben ist die geistliche Vollkommenheit. Sieben ist die Zahl der göttlichen, chronologischen, prophetischen Ordnungen. Sieben. Wir kennen auch sieben böse Geister oder die sieben Häupter des Endzeittieres. Sieben, geistliche Vollkommenheit. Dann satanische Vollkommenheit jetzt zu dieser Zeit, wird es bald soweit sein. Acht, nach einer Signerperiode von Tönen, C bis C, D, E, F, G, A, H, und wieder C, D, E, F, G, kommt ein Achter und der Achte ist immer der Anfang der nächsten Sieben. Und so ist beim Halbjahr zum Beispiel 7 mal 7, 49 Jahre sind vorbei und jetzt das 50. ist schon wieder das erste, ne? Anfang der nächsten 7 Sabbatjahre oder der nächsten 49 Jahre, wo wieder ein Halbjahr kommt. 8 Neuanfang. Und Satan ist bei dem Tier der Endzeit, welches 7 Häupter und 10 Hörner hat. Ne? Ist er ein Achter, der alles inspiriert, alles beherrscht, alles disponiert. Da ist er der Achte. Er ist ja der Antichrist anstelle des Christus. Neun, die Geistesfrucht. 3 mal 3. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und dann negativ Sterben zum Frucht bringen. Um die 9. Stunde, 9, neigte der Herr das Haupt und gab den Geist auf. Und hat so alles vollbracht, was geschehen musste und durfte. 10, jetzt sind wir bei 1, erste Dekade, erste Fülle, erste Erfüllung und so weiter. Und jetzt kommen wir zum Neuen, zur Zahl 11. Und haben gesehen oder gehört schon, ja, im Neuen Testament kommt das Wort Weinen 11-mal vor und das Wort Tränen auch 11-mal. Also Tränen, Weinen 22-mal. 11 ist die Grundzahl der Leiden und unsere Erde, griechisch einfach G-E-G, nicht? Wir haben gelernt Geografie, Geometrie, Geologie, nicht? G heißt einfach Erde, ist auch 13, unsere arme Erde. Dann nennen wir schon 11, nicht? Leiden. Ja, Leiden. Ja. Maximum, hier wird am meisten gelitten im ganzen Weltall. Im Schoß der Erde ist ja auch das Totenreich. Der Scheol und all das Unheimliche. Und war das Hauptquartier Satans bis Golgatha.